Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Warfare von Alex Garland und Ray Mendoza. Es sieht so aus, als würde Alex Garland einer der großen Missverstandenen werden. Denn es ging ihm ja schon mit Civil War so, dass viele glaubten, dies sei ein Film, der alles noch viel schlimmer mache in den USA, ja vielleicht sogar anzettle für irgendwelche Aufstände und bürgerkriegsähnliche Zustände, nicht erkannt werden wollte, dass es eigentlich in diesem Film um Fotografie, um Kriegsfotografie geht, um die Perspektive, die man einnimmt als Fotograf, dass dies eigentlich eine große Reflexion über das Medium Fotografie war. Nun, bei dem neuen Film ist das Missverständnis noch sehr viel größer. Man wirft diesem Film einiges vor. Warfare ist ein Film, bei dem nicht nur Alex Garland auf dem Regiestuhl sitzt, sondern daneben Platz genommen hat auch Ray Mendoza, der ein US-Veteran ist, der an der konkreten Mission, von der der Film handelt, teilgenommen hat. Man wirft diesem Film nun vor, dass er eine Täter-Opfer-Umkehr vollziehe. Man wirft ihm vor, dass er unmoralisch handelt, dass er die Opfer dieses Irakkrieges nicht in den Mittelpunkt drücke. Man wirft ihm vor, dass er mit lauter Stars besetzt sei, mit Schönlingen aus Hollywood. Nun ja, der Reihe nach. Tatsächlich spielt der Film an einem November im Jahr 2006 in Ramadi im Irak. Mit forensischer Präzision wird dieser Tag geschildert. Nun kann man natürlich eine Debatte darüber führen, warum stilisiert man hier die Angreifer zu Opfern? Aber das ist überhaupt keine Stilisierung, die hier vorgenommen wird, sondern gezeigt wird, wie Soldaten im Krieg sich verhalten und was sie im Krieg erleben. Der von George W. Bush angezettelte völkerrechtswidrige Angriffskrieg auf den Irak ist die Kulisse, aber nicht das Thema des Films. Dass die liberalen Medien im Westen noch immer zu George W. Bush halten, obwohl er eigentlich nach Den Haag müsste, demaskiert trefflich die westliche Doppelmoral. Darum aber geht es in Warfare nicht. Es ist sogar sehr gut, dass man ausgerechnet diesen Krieg, diesen Schauplatz ausgewählt hat, da der Mensch ja im Krieg gezeigt werden soll. Der ideologische Überbau, Angriffskrieg oder Verteidigungskrieg, Selbstbestimmungsrecht der Völker etc. ist was für Thinktank-Betreiber, Journalisten, Politiker. Wer kämpft, der hat diesen Überbau sofort vergessen. Es geht dann nur darum, zu töten und nicht getötet zu werden. Zumal demokratische Staaten im Ernstfall ja nicht anders über ihre Soldaten verfügen, als autokratische das tun. Man ist als Soldat Verfügungsmasse. Und diese Verfügungsmasse steht im Mittelpunkt dieses Films. Dieser Film will zeigen, was Krieg ist und was er für Soldaten bedeutet. Die beliebte Unterscheidung zwischen Angriff und Verteidigung ist für alle, die kämpfen müssen, wie auch für die Zivilisten ja, irrelevant. Zumal Bush natürlich betonte, dass man dort im Irak die Freiheit und die Werte des Westens verteidige und ja auch Angela Merkel, wir wollen es nicht vergessen, in der Washington Post ihm beipflichtete und die deutsche Haltung, an diesem Krieg nicht teilzunehmen, kritisierte. Alex Garland und Ray Mendoza nehmen eine extreme Dekontextualisierung vor. Warfare heißt der Titel. Das heißt, es geht nur darum, die Kriegsführung zu zeigen. Und das aus der Erinnerung von Ray Mendoza. Der Navy SEAL Trupp Alpha One dringt in ein mehrstöckiges Haus in einer Straße ein. Die dort lebende irakische Familie wird in ein Schlafzimmer gesperrt. Sie soll sich ruhig verhalten. Nun ist das ein Stützpunkt und alles muss beobachtet, muss gemeldet werden. Von diesem Posten aus sollen die Soldaten, darunter eben der Kommunikationsoffizier Ray Mendoza, ausspähen und, wenn nötig, zum Gefecht übergehen. Warum? Weshalb? Wieso man jetzt gerade sich diesen Platz ausgewählt hat, welche Mission konkret da verfolgt wird, all das erfahren wir überhaupt nicht. Zum Glück. Sobald man kontextualisiert, muss man dann über Sinn und Unsinn nachdenken und man wird für alles mögliche Begründungen heranziehen. Aber es geht tatsächlich um die konkrete Situation. Wie ist es, wenn man als Soldat im Krieg ist? Was bedeutet das eigentlich? Es ist kaum auszuhalten, sich diese 95 Minuten anzusehen. Man muss sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass ein Krieg ja nicht 95 Minuten dauert und auch nicht an einem Tag beendet ist, sondern Monate, jahrelang dauert. Die Eröffnungsszene, die zeigt uns kurz noch etwas anderes. Wir sind dort in der Station der Soldaten in einem kleinen Zimmer. Dort sitzen alle Soldaten. Gleich müssen sie zu dieser merkwürdigen Mission und sie sehen sich dort auf einem Fernseher ein Musikvideo an. Nämlich das Musikvideo von Call on Me von Eric Prydz aus dem Jahr 2004. Dieses hypersexualisierte Aerobic-Video. Der britische Premierminister Tony Blair sagte, als er dieses Video zum ersten Mal im Fernsehen sah, sei er fast von seinem Rudergerät gefallen. Blair wird George W. Bush ja bei seinem Angriffskrieg unterstützen und junge Briten im Irak verheizen. Und was sehen wir jetzt hier, nachdem wir die Szenen aus dem Aerobic-Video gezeigt bekommen haben, sehen wir junge Soldaten, die auf diesen Fernseher starren, die grölen in diesem engen Raum, sich im Rhythmus ein bisschen bewegen. Es ist eine banale und wahnsinnig wahrhaftige Szene. Sie sind alle jung, ein bisschen geil, ein bisschen lebenslustig, ein bisschen blöde vielleicht auch, aber sie sind in gewisser Weise affiziert davon, dass schöne Körper sich bewegen und dass man Lust hätte, mehr zu tun. Ja, diese Körper haben auch mit Training, mit Disziplin zu tun, aber sie sind für etwas anderes da, für ein Musikvideo. Die trainierten Körper der Soldaten, die dürfen hingegen nicht tanzen, dürfen nicht Sex haben. Sie werden vom Staat gebraucht bzw. missbraucht. Während gerade millionenschwere Moderatoren und Comedians aus ihren Fernseh- und Podcast-Studios von jenen, die nicht ihresgleichen sind, verlangen, kriegstüchtig zu werden, sehen wir in diesem Film, was Krieg wirklich bedeutet. Im Krieg wird der Mensch zum Soldaten und damit verzweckt. Es gibt den Vorwurf jetzt, dieser Krieg ist doch einer, den man in all seiner Bestialität zeigen müsse und da könne man nicht auf Stars setzen. Warum setzen jetzt die Regisseure hier auf Stars? Man hat doch zudem auch noch Hollywood-Schönlinge ausgesucht. Nun, das ist ein genialer Einfall. Man will damit nämlich etwas demonstrieren. Der Mensch ist, wie gesagt, im Krieg Verfügungsmasse. Und das gilt auch für den Star. Kein einziger ragt hier aus der Truppe heraus. Wer viele Filme sieht, wer den Stars auf Instagram folgt, mag die aus den Kampfanzügen herausragenden Gesichter von Joseph Quinn, Will Poulter, Michael Gandolfini oder Charles Melton erkennen. Aber auch das wird bald schwierig sein, wenn die ersten Granaten die Gesichter mit millimeterdickem Staub überziehen und die Helme tief in die Stirn gezogen werden. Der Star lebt von Makellosigkeit, von Aura, aber der Krieg versehrt die Körper auf grausamste Weise. Warfare bietet kein Star-Kino. In Warfare haben wir es nicht mit einem dieser Kriegsfilme zu tun, in denen die jungen Soldaten wie eine Boyband wirken. Es ist die Dekonstruktion des Stars. Der Krieg nivelliert nämlich alles. Die Verzweckung des Menschen ist total. Die Stars werden nur noch zu Material. Und sie spielen ja auch Figuren, die eine Vergangenheit haben, aber von der Vergangenheit erfahren wir nichts. Es gibt keine Backstory. Es gibt nicht mal irgendwo das Foto von der Freundin zu Hause. Nichts dergleichen. Denn all das zählt in diesem Moment des Angriffs nicht mehr. Es ist eine realistische Darstellung, vor allem auch von angeschossenen Körpern. Zum Teil sieht es tatsächlich so aus, als hätte man rohes Gulasch in eine Hose gekippt. Das sind drastische Szenen, aber sie sind nicht überzeichnet, sondern sie sind wirklichkeitsgetreu. Es geht auch darum, dass wir den Krieg im Kino körperlich spüren. Es ist Körperkino, wenn man so möchte. Die Detonationen, die sind da, dass es im Saal wackelt, dass wir merken, wie groß die Wucht ist. Es gibt selbstverständlich in diesem Film keine Filmmusik, aber es gibt einen Sound dieser Schüsse. Wir hören hier auch Schüsse, so wie sie eigentlich klingen. Garland kritisierte, dass man häufig im Kino dazu übergehe, wenn Schüsse fallen, da einen Subwoofer unterzulegen, damit es ein bisschen sexy klingt. Nichts ist davon hier der Fall. Wir hören auch immer wieder, dass es ein Außen gibt, die Die Soldaten befinden sich ja größtenteils des Films in diesen zwei Wohnungen in diesem Haus. Und man hört aber von Ferne dann doch einmal Menschen rufen oder Hunde bellen. Also eine Räumlichkeit wird hergestellt, aber wir sehen nichts. Hin und wieder versucht man uns Überblicke zu geben über Drohnenaufnahmen, aber da sehen wir nur eine Stadt als Schachbrett. Es ist ein entmenschlichender Blick. Wir sehen keine Individuen, sondern nur bewegliche Punkte, auf die man möglicherweise schießen kann. Und dann mitunter gibt es sehr untersichtige Aufnahmen, dann, wenn Militärflugzeuge von der US Army über die Häuser brettern, um den Feind zu verunsichern. Wir sehen, wie plötzlich wir auch dort als kleine Menschen diesem großen militärischen Gerät gegenüberstehen. Ähnlich ist es auch mit den Panzern, die später eintreffen. Wir hören die minutenlange Taubheit nach einer Explosion. Dazwischen wieder fast animalische Schreie. Das Sehen ist mitunter gestört, wenn eine Granate explodiert ist. Alles ist verschwommen. Der Fokus muss erst wieder gefunden werden. Dazwischen natürlich die Schauspieler, die das ganz hervorragend spielen, die das nicht anreichern mit irgendwelchen kitschigen Geschichten, sondern wir lesen an ihren Gesichtern die Erschütterung ab. Wir sehen ihre hektisch zuckenden Augenlider beim Anblick der verwundeten Kameraden. Man hat sich bemüht, das möglichst chronologisch zu drehen, sodass auch die Immersion bei den Schauspielern möglichst groß ist. Die Szenenbilder sind nicht mit CGI erstellt, sondern man hat eine komplette Straße mit 12 Gebäuden nachgebaut, ein voll ausgestattetes Wohnhaus, und das dient dann als der Hauptschauplatz. So kann man sich auch 360-Grad-Drehungen erlauben, kann also wirklich eine Räumlichkeit, auch eine Enge herstellen. Und von überall können Schüsse kommen, vielleicht aus diesem Fenster, vielleicht dort neben der Tür, man weiß es nicht. Mit Handkameras hat man gedreht, auch gerade die langen Sequenzen sind beeindruckend, als die Kamera suchend nach Orientierung durch diese Räume geht, immer wieder dazwischen Aufnahmen von Beton. Es ist ein sehr hässlicher Film, weil die Wirklichkeit so hässlich ist. Und mitunter sehen wir dann auch noch Blicke durch das Zielfernrohr eines Gewehrs. Kino und Krieg hängen bekanntermaßen eng zusammen. Man schießt Fotos oder erschießt jemanden. Wer nun nach Kontext ruft, wer sagt, man müsste doch eigentlich etwas mehr über die Personen, die da kämpfen, erfahren oder auch über die, die dort beschossen werden, sowohl die Zivilisten als auch die irakischen Kämpfer, derjenige möchte dann doch wieder einteilen, möchte in Gut und Böse anfangen zu denken. Aber hier geht es darum, eine Inhaltslehre einmal abzubilden auf 95 Minuten, um die Sinnlosigkeit des Krieges an sich zu zeigen. Nimmt man den Überbau weg, geht es nur darum, andere zu töten, nicht selbst getötet zu werden, einen Schritt weiter zu kommen, vielleicht doch 1-2 Minuten früher Rettung zu erhalten, damit die Verwundeten endlich abgetragen werden. Darum geht es, um nichts anderes. Man hört mitunter in den Medien Sätze wie: Die Angreifer lockten die Soldaten in einen feigen Hinterhalt. Das klingt so, als sei üblicherweise ein Krieg wie ein Duell, in dem der eine Mann auf den anderen trifft und dann gehen beide 10 Schritte, anschließend wird geschossen. Nein, die übliche Kriegsführung, Warfare, meint ja, dass man aus dem Hinterhalt zielt und den Feind erschießt. Man wäre ja geradezu bescheuert, wenn man erst lustig winkend am Fenster steht und dann anfängt zu schießen. Tarnkleidung ist schließlich dazu da, dass man nicht gesehen wird, damit man zum Beispiel aus dem Hinterhalt gut schießen kann. Und deshalb gibt es auch im Krieg keinen Heroismus. Deshalb sehen wir auch in diesem Film keinen. Wir sehen Soldaten, die warten, lauern, zielen, Koordinaten durchfunken, Notizen machen. Dazwischen muss man in einer Plastikflasche urinieren und ein paar Dehnübungen machen, um danach wieder das Gewehr halten zu können. Es sind andere Übungen als in dem Aerobic-Video. Die erste halbe Stunde besteht vor allem daraus, dass die Zeit vergeht und man im Ungewissen ist, was eigentlich als nächstes kommt. Wir sehen die Kamera, wie sie immer wieder uns Hinterköpfe zeigt. Wir sehen, wie Hinterköpfe gekratzt werden und man nachdenklich in die Ferne guckt. Aber die Ferne endet jäh dann, wenn plötzlich doch jemand Verdächtiges dort am Fenster gegenüber auftaucht. Es sind fast nur funktionale Dialoge, die wir hören. Kein Pathos, nicht irgendeine rührselige Geschichte von der Heimat oder irgendetwas. Es geht nur um den konkreten Moment. Das ist das Besondere an diesem Film, dass hier das Kino versucht, uns wirklich etwas erfahrbar zu machen. Eine konkrete Situation, nicht eine Geschichte erzählen, sondern eine Situation erfahrbar zu machen. Denn was da eigentlich geschieht, warum geschossen wird und wer gerettet wird oder nicht, das spielt in dem Sinne keine Rolle. Es geht tatsächlich nur darum zu erfahren, wie es ist, dabei zu sein. Und es bleibt stets eine unheroische Erzählung. Beim Angriff ist es so, dass Missgeschicke unterlaufen. Einer, der einem Verwundeten helfen will, spritzt nicht ihm, sondern sich Morphin. Ein anderer hat nach den Explosionen und nach dem, was mit den Kameraden passiert ist, plötzlich das Gefühl, nicht mehr weiter zu können. Er sagt, ich bin am Arsch, und gibt das Kommando ab, weil er nicht mehr länger in der Lage ist, es auszuführen. Es gibt keinen Kameradschaftskitsch. Es geht nicht darum, dass man im Krieg dann mal endlich unter Männern zusammenrückt, dass man Freunde wird oder so etwas. Nein, es gibt nämlich gar nicht mehr die Entscheidung dazu. Es gibt nur noch die Gewalt des Faktischen. Geht man nach da, kann man erschossen werden. Geht man nach dort, kann man erschossen werden. Und dann muss man noch dem einen oder anderen helfen, weil man auch selbst möchte, dass einem geholfen wird. Das hat mit einer Videospielästhetik, wie mitunter in Kritiken zu lesen war, wenig zu tun. Beim Videospiel hat man ja viel mehr Entscheidungsfreiheit, kann Waffen wählen, kann dies und das tun. Aber hier sehen wir, wie alle immer wieder auch ins Stolpern geraten, wie das Gewehr gerade in dem anderen Zimmer liegt, das man jetzt eigentlich benötigt. Es geht tatsächlich darum, zu zeigen, wie eng der Spielraum des Menschen wird, wenn der Krieg herrscht. Dann ist man nämlich nicht mehr Herr seiner selbst. Man kann Verwundete retten, aber auch nur insoweit, als man darauf angewiesen ist, dass andere helfen. Da wartet man immer wieder auf den Panzer namens Bradley, dass dieser kommt, um die Verwundeten abzutransportieren. Aber möglicherweise, kalkuliert man dann auch, ist der Preis zu hoch, wenn da irgendwelche Angriffe sind und dann könnte der Panzer dabei demoliert werden. Vielleicht kommt doch eher kein Panzer. Also da ist auch der Preis des Menschen vielleicht gar nicht so hoch wie der Preis des Materials. Die Soldaten begeben sich immer wieder in Lebensgefahr, um Ausrüstung zu retten, damit sie nicht dem Feind in die Hände fällt. Wer sich direkt im Krieg befindet, merkt, dass man nur Mittel zu einem Zweck ist. Egal, ob der Zweck nun Imperialismus, Demokratie, Rache oder feministische Außenpolitik heißt. Die Staatenlenker selbst, die sind natürlich nicht da. Die Regierungen müssten ja eigentlich gegeneinander kämpfen, statt die Regierten. Aber genau das geschieht im Krieg nicht. Ole Nymon schreibt in seinem Buch, warum ich niemals für mein Land kämpfen würde, Folgendes. Wenn es so etwas wie das Wesen des Krieges gibt, dann liegt es wohl darin, die Herrscher eines Staates stellen den eigenen Machtausbau oder Erhalt, also ihre staatliche Souveränität, über das Leben der Bürger und verfügen bedingungslos über eben diese. Ohne dieses instrumentelle Verhältnis ist Krieg nicht zu haben. Die schöne Idee, dass sich zwei Machthaber doch auch einfach im persönlichen Zweikampf gegenseitig zerfleischen könnten, anstatt ihre Untergebenen über die Klinge springen zu lassen, ist deshalb natürlich naiv. Staatenlenker haben dies schlicht nicht nötig. Ihnen stehen hunderttausende junge Männer zur Verfügung, die sich praktischerweise oft genug mit den Zielen des eigenen Staats identifizieren, auch wenn ihnen sowieso keine freie Wahl gelassen wird. Die folgende Anekdote aus Immanuel Kants Traktat zum ewigen Frieden bringt diesen Instrumentalismus wunderbar auf den Punkt. Zitat Kant. So antwortete ein bulgarischer Fürst dem griechischen Kaiser, der den Zwist mit ihm nicht durch Vergießung des Bluts seiner Untertanen, sondern gutmütigerweise durch einen Zweikampf abmachen wollte. Ein Schmied, der Zangen hat, wird das glühende Eisen aus den Kohlen nicht mit den Händen herausnehmen. Der Mensch wird hier zu einer Zange. Wir sehen keine Stars mehr, sondern nur noch zu Zangen transformierte Menschen. Warfare ist ein Antikriegsfilm. Für all jene zumindest, die keine Zangen werden wollen, sondern Menschen bleiben möchten. Auch wenn Politiker und Journalisten gerade das Schmiedefeuer lodern lassen, Warfare sensibilisiert uns, damit wir nicht nur schauen, sondern sehen. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.